Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war froh, nicht in der Haut der Politikforscher zu stecken, jetzt vor den Amerika-Wahlen. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Business, weil eben man im Grunde genommen immer nur sagen konnte, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist alles innerhalb der Fehlertoleranz. Die Personen, die in diesem Footprints-Panel drin sind, die haben sich eine App installiert. Und diese App läuft im Hintergrund, die kriegst du also gar nicht mit als derjenige, der sie installiert hat auf seinem Smartphone. Und wir tracken deren Mobilitätsdaten. Eine Freundin von mir, die in der Unternehmensberatung auch arbeitet und lange Marktforscherin auch war, die hat das mal PowerPoint-Allergie genannt.
Herzlich willkommen zu DigDi, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wer Soziologie studiert, der kann entweder die Route von Frauke einschlagen, ja, und in der Forschung landen, oder er kann anfangen, sein Wissen aber auch in der Wirtschaft gewinnbringend einzusetzen. Und wir freuen uns daher umso mehr, dass wir heute jemanden haben, der das Thema Marktforschung nicht nur verstanden hat, sondern auch als Firmen und Startups umgesetzt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Julia Urban.
Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Hallo Julia, super, dass das geklappt hat. Grüße in die Schweiz aus Kalifornien.
Dankeschön.
Ich habe bald zu sehen.
Ja, wir sind mal wieder total international. Ich sitze in Stuttgart, Julia in Bern und Frauke sitzt immer noch in den USA, im Silicon Valley, in San Francisco genau gesagt. Ja, Marktforschung ist ja natürlich ein heißes Thema, ein sehr polarisierendes Thema. Denn wenn wir mal die letzten Wahlen anschauen, wenn wir anschauen, wie anscheinend die Welt sich nicht mehr an die Regeln hält, mit der wir früher doch immer gute Prognosen machen konnten. Du hast dieses Thema nicht nur studiert, gemeinsam mit Frauke, wie ich gerade erfahren habe, sondern du hast auch dann angefangen, tatsächlich Firmen auszugründen. Was ist denn deine aktuelle, neueste Firma und was macht ihr?
Das klingt so, als wären es Hunderte. Also es gibt eigentlich eine Kernfirma, die anderen haben gar nichts mit Digitalisierung, auch nichts mit Marktforschung zu tun. Ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf kommen. Die sind eher entstanden aus dem Wunsch, auch mal was anderes als Daten zu sehen. Also insofern ganz andere Geschichten, eher Gastronomie. Aber die Marktforschung, ja, ich muss ehrlich sagen, ich war froh, nicht in der Haut der Politikforscher zu stecken, jetzt vor den Amerika-Wahlen. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Business, weil eben man im Grunde genommen immer nur sagen konnte, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist alles innerhalb der Fehlertoleranz. Und ja, nachher haben sie sich dann doch geirrt, was dann auch nochmal nicht schön ist, was so ein bisschen auch erklärt, warum wir uns aus der Politikforschung so gut es geht raushalten insgesamt. Also Marktforschung ist ja ein bisschen was anderes als Politikforschung. Mhm. Es gibt große Institute, die beides machen, aber wir sind tatsächlich im Bereich Markt- und Sozialforschung tätig, aber eben nicht in der Wahlforschung vor allen Dingen.
Was sind denn so typische Fragestellungen, mit denen ich jetzt zu euch kommen könnte? Was könnt ihr für mich rausfinden?
Christoph, ich habe gehört, du bist in ganz vielen Unternehmen tätig, investiert, begleitest sie wahrscheinlich mit deinem Rat und Tat. Du könntest zum Beispiel in deinen Firmen, die ingenieurswissenschaftlich unterwegs sind, könntest du für den B2B-Bereich wissen wollen. Meine Kunden, die dann wiederum wahrscheinlich dann KMUs sein können, je nachdem technisch orientierte KMUs, was für ein Potenzial sehen die für ein bestimmtes Produkt? Wie zufrieden sind die mit deiner Dienstleistung? Also alles so von Preisforschung über Produktforschung bis hin zu Kundenzufriedenheit sind so unsere Themen im klassischen Marktforschungsbereich, sage ich mal.
Das heißt also, ihr helft Unternehmen tatsächlich auch, also B2B heißt ja Unternehmen für andere Unternehmen, also Kunden von Unternehmen, herauszufinden, sind die denn überhaupt zufrieden und so weiter. Warum können die das denn selber nicht so gut rausfinden? Wieso brauchen die eigentlich diesen neutralen Umweg über euch?
Naja, also gut, ich habe jetzt nur B2B erwähnt. Wir machen natürlich eigentlich ein größerer Teil des B2C tatsächlich, dass wir wirklich Endkunden erforschen. Und da liegt es, glaube ich, auf der Hand. Das ist die schiere Masse an Personen, die du brauchst, um wirklich auch Aussagen treffen zu können. Also es reicht dir ja nicht, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, um in der Schweiz zu bleiben, die Mikro kennt wahrscheinlich jeder, also Lebensmittelhändler, Retailer, wenn sich da jetzt der Geschäftsführer der lokalen Mikrofiliale hinstellt und ein paar Kunden befragt, wie zufrieden sind sie denn? Da hast du, erstens hast du eine sehr, sehr kleine Auswahl nur und zweitens hast du mit dem Problem zu kämpfen, dass dem Geschäftsführer du wahrscheinlich nicht unbedingt das sagen würdest, was dir nicht gefällt. Da sind wir jetzt aber schon sehr in den methodischen Dingen drin insgesamt. Und deswegen finde ich Online-Forschung so toll, weil da kannst du die Leute anonym befragen und sie erzählen dir relativ ehrlich in der Regel, was sie tatsächlich denken. Das ist das Schöne an der Online-Marktforschung im Vergleich zu früher, wo du noch dich ans Telefon gesetzt hast und die Leute durchtelefoniert hast. Also, um deiner Frage vorwegzugreifen, wir sind tatsächlich zum ganz großen Bereich in der Online-Marktforschung tätig. Und ich denke, das ist auch schon seit vielen Jahren jetzt eigentlich die Befragungsmethode der Zukunft. Zu dem, was da an neuen Entwicklungen ist, kommen wir vielleicht später nochmal.
Ja, mein Lieblingsbeispiel aus den letzten Jahren war mein Autohändler. Der hatte an der Theke, wenn man das Auto dann abgeholt hat, hatte der so vier Schaugläser stehen. Und links stand so, war super und rechts stand, war ganz, ganz, ganz toll. Und da solltest du da so einen Tennisball reinwerfen. Natürlich hat er keiner den Ball ganz links reingeworfen. Also dieses Thema Objektivierung hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber wahrscheinlich ein gutes Gefühl gegeben. Sind denn die Menschen online ehrlicher oder lassen Sie mir die Sau raus? Also es gibt auch oft dieses Gefühl von, dass wenn es anonym wird, dass man auch eigentlich eher zu negativ wird oder also sämtliche Hemmungen fallen lässt. Wie erlebt ihr das und könnt ihr das auch bewerten und messbar machen?
Stimmt, das ist ein interessantes Thema. Also man hört das ja immer wieder, gleich Social Media, also alles, was da so passiert an negativen Dingen. Wir merken es an E-Mails, die wir bekommen von unseren Panelisten. Wir haben ein sehr großes Online-Panel in der Schweiz, um nicht zu sagen das Größte, was wir benutzen. Aber in den Befragungen, da machst du natürlich systematische Vergleiche dann auch und schaust, was sind denn die Unterschiede, gerade bei Unternehmen, die jetzt erst von Telefon auf Online wechseln, gibt es immer noch tatsächlich, die also ihre großen Tracker, sagen wir die Kundenzufriedenheitstracker, jahrzehntelang über Telefon gemacht haben und dann irgendwann auf Online umgestiegen sind. Die wollen natürlich wissen, ja, wie verändern sich unsere Werte. Ja, dann muss man dann leider immer sagen, ja, die werden auf jeden Fall schlechter werden, weil im Grunde genommen sind gerade bei, wenn ich jetzt das Thema Zufriedenheitsbefragung rausgreife, wenn du mit einer Zehner-Skala arbeitest, dann sinken die um bis zu einen ganzen Punkt auf der Zehner-Skala, die Durchschnittswerte online. Genau aus dem Grund, die Leute sind bereiter, ihre ehrliche Meinung anzugeben, wenn keine sogenannten Interviewer-Effekte im Spiel sind. Und ich glaube, es ist Fachmeinung, dass das die wahrere Meinung ist, wobei das immer natürlich schwierig ist in der Umfrageforschung. Ne?
Wir haben dazu geforscht. Wir haben dazu geforscht.
Ja, erzähl, Frauke.
Nee, aber mit Fragestellungen, wo wir den Warenwert kannten. Und da sieht man das ganz deutlich. Also wenn du den Interviewer rausnimmst, dann ist man etwas weiter entfernt vom Lügen. Also näher dran an der Wahrheit. Ja, auf jeden Fall.
Hätte ich gerne den Artikel, bitte.
Okay.
Das als
Das sind
Argumentarium,
ein
glaube ich, immer sehr
Service-Podcast,
gut
sehr, sehr
gegenüber
gerne,
Kunden.
genau. Ja, also das heißt, die Menschen fangen an, wenn ein Interview da ist, tatsächlich sozial compliant, sozial angenehm, sozial netter zu sein, als wenn da nur eine Maschine da steht und ich sagen kann, was ich will.
Ja, das ist, also Frau, du wirst es bestätigen, das ist tatsächlich so. Also ich bin da auch immer wieder überrascht, wie sehr man sich doch durch so einen Menschen beeinflussen lässt, aber es ist tatsächlich so. Also
Also sind,
die,
ja genau,
ja,
okay.
sprich weiter.
Es sind zwei Mechanismen, ja. Die eine ist das soziale Erwünschtheit, also dass man, es gibt Normen, denen will man entsprechen, was Nettes sagen, sowas. Und der zweite Effekt ist, dass es einem Menschen gegenüber viel peinlicher ist, was zu sagen, was vielleicht einen im negativen Licht dastehen lassen könnte, ne?
Genau, so ist es. Insofern bin ich ganz froh, dass wir wirklich schon vor langer Zeit auf Online oder was heißt umgestiegen, also Online-Forschung von der ersten Stunde an eigentlich machen. Das ist im Grunde genommen unser Gründungsasset gewesen, dieses Online-Panel, mit dem wir dann auf den freien Markt gegangen sind letztendlich.
Ja, Julia, das fand ich bei euch immer so spannend. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie du eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen bist. Weil als du aus dem, also nach dem Studium, das ging ja nicht sofort so los, sondern Du hast ja das Panel mit rausgenommen aus der SBB, wenn ich mich recht erinnere.
Das ja, und Swisscom, genau. Wobei, da gab es eben vorher schon noch Stationen. Ich war nach dem Studium oder nach der Promotion, besser gesagt, bin ich dann nach München gegangen zu einem Institut, die mittlerweile auch zu Accenture gehören übrigens. Die haben eigentlich mit einem ganz anderen Modell angefangen. Es war auch ein Start-up gegründet aus einer Unternehmensberatung raus. Die wollten im Grunde genommen eine Meinungsplattform gründen. Also, dass du quasi als Konsument Meinungen online angeben kannst zu bestimmten Produkten und diese Daten dann verkaufen an die entsprechenden Unternehmen, zu denen Meinungen abgegeben worden sind. Das war damals eine wahnsinns innovative Idee, 2000. Da war das, hat so diese ganze Online-Forschung, sagen wir mal, in dem Bereich wirklich noch in Kinderschuhen gesteckt. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es nicht funktioniert und sind zu einem Marktforschungsinstitut mit starkem Schwerpunkt auf Online-Forschung geworden. Und da habe ich das eigentlich gelernt, also so Panel aufbauen, wir haben auch ein Panel gehabt, dann Surveys programmieren, also alles, was man vorher noch sehr rudimentär gemacht hat, haben wir da im Grunde genommen gestartet. Dann bin ich von da aus in die Schweiz gegangen, zu Swisscom als Betriebsmarktforscherin. Da hatten wir damals das Problem, als ich angefangen habe, ich war bei Swisscom Mobile, was, wie heißt der deutsche Anbieter, Telekom, T-Mobile hießen die damals, ne? Ja.
Immer noch.
Ja, ist immer noch so, okay, sorry. Entsprechend T-Mobile und wir hatten damals keine E-Mail-Adressen von unseren Kunden. Das klingt heute absurd, aber es war tatsächlich so. Wir hatten eigentlich nur Mobilnummern und Postadressen. Und wir als Marktforscher standen dann da, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja, es ist wahnsinnig teuer, postalisch zu befragen, telefonisch zu befragen, hat eben schon erwähnte Probleme. Und dann haben wir ein Online-Panel aufgebaut. Haben also die E-Mail-Adressen, die wir hatten, teilweise auch von der Festnetzsparte, von unserem Mutterkonzern quasi, also von den Leuten, die Internet hatten bei Swisscom oder auch Festnetz, hatten wir E-Mail-Adressen, haben ein Panel aufgebaut. Für eure Hörer die nicht, oder Hörerinnen, die nicht wissen, was ein Panel ist, ist einfach ein großer Pool an Befragten oder an Personen, die sich bereit erklärt haben, an Befragungen teilzunehmen, von denen man aber auch eine ganze Menge an Hintergrunddaten dann hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal jetzt, zum Beispiel von eben zu bleiben, Kundin von der Mikro befragen will, dann weiß ich, wer Kundin bei der Mikro ist und kann also die gezielt aus dem Panel rausziehen, damit ich dann nicht zu viel Verlust, Reibungsverlust habe. Gut, Exkurs. Also, und dann hat eine Freundin von mir, die bei der SBB damals war, in der Marktforschung, hat gesagt, wow, cool, möchten wir auch. SBB ist der Schweizer die Schweizer Bahn, genau. Entsprechend DB. Gut, dann hatten wir also zwei von den größten Schweizer Unternehmen im Boot und haben zusammen dieses Panel aufgebaut. Das ist dann immer größer geworden. Wir hatten dann parallel, also wir haben es dann für interne Befragungen logischerweise genutzt, hat also seinen Zweck erfüllt. Parallel haben wir aber auch Kontakte geknüpft, aus anderen Gründen einfach zum Wissensaustausch mit anderen betrieblichen Marktforschern von der Post, von verschiedenen Versicherungen, von verschiedenen Banken und so weiter. Und die kamen dann irgendwann und haben gesagt, oh, ihr habt doch dieses tolle Panel, können wir das auch nutzen für unsere Befragungen? Naja, dann haben wir so ganz vorsichtig damit gestartet, haben also Befragungen für andere Unternehmen gemacht. Dann ist mir irgendwann meine Chefin aufs Dach gestiegen und hat gesagt, wir sind kein Marktforschungsinstitut, wir sind ein Telekommunikationsanbieter. Du musst dir da irgendwas überlegen, wenn du das weitermachen willst. Und dann haben wir dann beschlossen, das Panel auszugründen in ein eigenes Unternehmen.
Wie viele Leute habt ihr bei euch im Panel?
Wir sind jetzt bei 120.000 etwa.
Und, das heißt, wenn ich jetzt eine Frage habe über die Schweizer, dann kann ich zu dir kommen und sagen, von deinen 120.000 befrag doch mal 500, mehr kann ich mir nicht leisten, aber...
Genau, okay. Kannst du machen.
Das heißt, ihr habt fast die ganze Schweiz da drin im Panel, oder? Die Schweiz. Und diese Menschen haben auch gesagt, sie dürfen zu unterschiedlichen Themen befragt werden, ja?
Genau, ja.
Wieso brauchen wir denn heute überhaupt noch die Befragung von Menschen? Also kann ich denn nicht eigentlich anhand der digitalen Spuren, die wir überall hinterlassen, bei Google, bei Amazon, wo auch immer, auch bei den Telekom-Anbietern, da kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu, kann ich da nicht eigentlich mir diese Befragung ersparen und direkt verstehen, wie Menschen so ticken?
Christoph, da hast du in einem Satz unser größtes Problem und unsere, sagen wir mal, eins unserer wichtigsten Produkte angesprochen. Das eine ist tatsächlich, also kommen wir mal erst auf das wichtigste Produkt beziehungsweise die wichtigste Chance, die das bietet, zu sprechen. Wir haben vor einigen Jahren ein kleines Unternehmen dazu gekauft, die Geolocation Trackings anbieten. Und machen sie immer noch. Wir haben also aus unserem Panel raus, aus dem großen Panel raus, haben wir ein Subpanel gegründet, das sogenannte Footprints Panel. Und die Personen, die in diesem Footprints Panel drin sind, die haben sich eine App installiert. Und diese App läuft im Hintergrund. Die kriegst du also gar nicht mit als derjenige, der sie installiert hat auf seinem Smartphone. Und wir tracken deren Mobilitätsdaten. Das heißt, die sind im Hintergrund vorhanden und werden gesammelt und die Leute kriegen auch ein bisschen was dafür, also nicht viel, aber sie werden ein bisschen incentiviert dafür. Und was, dann kommst du zum Beispiel, du bist jetzt der Tourismusdirektor des Skigebiets XY und möchtest wissen, welche Leute denn in deinem Skigebiet Skifahren waren in der letzten Saison. Und dann sagt unsere IT, Moment, Christoph, wir ziehen dir das raus und dann können wir dir sehr genau sagen, welche Altersstruktur, welche Familienstruktur und so weiter diese Leute hatten. Zumindest von dieser Stichprobe, die eben in unserem Footprints Panel drin sind, die bei dir im Skigebiet waren in der letzten Saison. Das ist so ein Anwendungsfall von dem Ganzen. Also das finde ich ganz, es ist toll, weil die Daten eben da sind und du die im Nachhinein auswerten kannst zu ganz vielen verschiedenen Zwecken.
Da weiß ich aber doch dann immer noch nicht, wie die ticken. Also um den Fachbegriff von Christoph nochmal aufzugreifen.
Stimmt. Du hast im Grunde genommen, hast du das Was damit so, sagen wir mal, hast du dich dem Was genähert, aber das Warum weißt du nicht. Du weißt natürlich nicht, warum die jetzt in dein Skigebiet gehen. Du kannst sie natürlich auch befragen, weil sie sind ja gleichzeitig in unserem Panel. Das heißt, ich weiß, wer das war und ich kann ihm oder ihr dann noch eine Befragung ausspielen, kann sagen, du warst doch letzte Woche im Titlis-Gebiet zum Skifahren. Warum warst du denn da? Mit wem warst du denn da? Was hast du denn gemacht? Wie hat es dir denn gefallen? Das heißt, du hast eine sehr intelligente Möglichkeit, also intelligent sage ich nicht, weil wir das machen, sondern weil die Möglichkeit wirklich toll ist, Befragungsdaten mit Verhaltensdaten zu kombinieren.
Das heißt also, es gibt weiterhin beide Pfade, weil wenn ich jetzt mal auf Deutschland schaue, zum Beispiel um die 40 deutsche Unternehmen haben sich ja mit den Telekom-Anbietern zu UTIC, das verbündet. Also muss ich ein bisschen ausholen, wer aktuell zu Hause sein Handy aufmacht, kriegt immer die Frage nach den Cookies. Ja, und dann kann er Ja oder Nein sagen. Wenn er aber dann dieses Handy von zu Hause rausnimmt und aus dem WLAN raus ist, aus dem Heimischen und im Mobilfunk ist, dann kriegt er auf einmal was anderes angezeigt. Das schreibt sich UTIQ, also UTIC. Und das ist ein Verbund, der jetzt eben ganz anders vorgeht. Nicht über das Cookie auf dem, also die kleine Datei im Smartphone selber oder im Browser, sondern über die Kennung, weil der Mobilfunkanbieter weiß ja, wer du bist, über die Kennung des Mobilfunkanbieters dort so eine Pseudo-ID erzeugt und dann darüber über all diese Portale von den Zeitschriften, von den Anbietern und so weiter, das sammelt und hinbekommt. Das heißt also, man versucht jetzt immer stärker, obwohl es ja sehr viele Möglichkeiten gibt, hier alle Cookies und so weiter zu verbieten. Man versucht verstärkt wieder über dieses Opt-in-Verfahren Menschen dazu zu bringen, doch sehr, sehr umfassend sich tracken zu lassen. Das sind aber alles Themen, wo ich praktisch meine eigenen Aktivitäten einfach nur aufzeichne. Und die Befragungsverfahren bieten also darüber hinaus aber nochmal eine Vertiefung entsprechend an. Was ich bislang als Befragung aber kenne, ist extrem statisch. Also ich habe immer den Eindruck, da muss ich irgendwie 30 Fragen hintereinander durchfragen. Also spätestens ab der 8. Frage werde ich langsam müde und genervt. Ist das heute noch so? Muss ich statisch sein? Könnte nicht das einfach diese eine Zusatzfrage sein, was zu meinem Verhalten passt und so weiter? Also wo steht denn da die Weiterentwicklung auch dieser Befragungstechniken? Weil gefühlt haben wir jetzt nicht mehr einen Stift und Papier, sondern halt ein Microsoft Forms Dingsbums Formular. Aber es ist eigentlich noch ziemlich alt.
Ketzerisch. Ja, da hast du recht teilweise. Aber Da denke ich, da muss man sich teilweise auch bei unseren Kunden mal beschweren, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt natürlich Geld in die Hand nehme für so eine Befragung, dann möchte ich natürlich auch nicht nur eine Frage stellen, weil das skaliert halt relativ schnell, wenn du 10 Fragen stellst, 20 Fragen stellst und so weiter. Du zahlst ja nicht relativ gesehen 10-mal so viel, wie wenn du nur eine Frage stellst. Das heißt, diese Versuchung liegt total nah, jetzt einfach mal alles zu erfahren von den Leuten. Ich gebe dir vollkommen recht, ich finde es auch schwierig. Also wir machen auch eine Grenze, wir sagen dann also länger als 15 Minuten, ab da werden die Daten einfach nicht mehr gut sein, die du damit erzielst. Da quälen sich nur noch die Allergeduldigsten durch. Eine Frage, also du hast jetzt gerade so als Beispiel eine Frage genannt. Das finde ich sehr wenig, ehrlich gesagt. Also weil, wenn du wirklich die Frage nach dem Warum ein bisschen beleuchten willst, finde ich eine Frage sehr wenig in den meisten Fällen. Aber man kann das natürlich schon relativ kurz machen.
Also zu deiner Frage starte ich. Was man ja viel sieht, ist das Firmen, nehmen wir eine Fluggesellschaft, wo hast du nicht, du steigst aus dem Flieger raus und kriegst schon deine Befragung, ja. Also, dass es sozusagen an die Geoposition geknüpft ist. Vor allem, wenn man das intern in dem eigenen System machen kann. Google hat das mit einigen Restaurants, zumindest hier in den USA sehe ich das, da gehst du dann in eine Location und dann wieder raus und kriegst, eine Frage zur Zufriedenheit hinterher. Da reicht dann oft 1, 2, 3 Fragen. Können wir uns darüber unterhalten, wie gut dieser Net Promoter Score ist. Das ist wahrscheinlich mal eine ganze Folge für sich. Aber was wir in unserer Forschung festgestellt haben, und das würde mich interessieren, Julia, ob ihr das auch so seht, diese direkte Realtime-Verknüpfung, Christoph, die du angesprochen hast, die, glaube ich, ist schwierig, weil oft die Datenqualität nicht so gut ist, dass man direkt sagen kann, ah ja, hier habe ich das Signal und kann schon damit weitermachen. Also diese Datenspuren sind halt löchrig und manchmal wird das Signal nicht weitergegeben und also das läuft, ist nicht automatisiert verwendbar, so wie ich das bisher sehe. An einem geografischen Ort was zu fragen, weil du es gemacht hast, schon, oder wenn man sagt, okay, wir wissen von dir schon, dass du XYZ machst, Julias Beispiel vorhin, wir wissen, du warst Skifahren und dann fragen wir, das geht sicherlich, aber so ganz dynamisch, dass das direkt in der Interaktion mit den Plattformen und Geräten ist, glaube ich, sehe ich im Moment noch nicht. Aber Julia, vielleicht seid ihr da weiter.
Ich glaube nicht. Also wir machen das, was du eben erwähnt hast, Christoph, dieses Passive Metering, das machen wir schon auch in der Schweiz. Also wir haben auch einen großen Kunden, mit dem wir das zusammen machen, dieses Tracken von Mediennutzung über Smartphone. Und für das Thema, was du jetzt vielleicht so ein bisschen gemeint hast, eher, oder Frauke, was du auch angesprochen hast, so eine Exit-Befragung quasi, dass ich gehe aus dem Restaurant raus und werde sofort befragt, das geht schon über Beacons, wenn du das entsprechend vorbereitet hast. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Retailer in der Schweiz, wo wir in fast jeder Filiale einen Beacon vorne haben. Das heißt, wenn unsere Panelisten, diese Footprints-Panelisten, von denen ich eben gesprochen habe, wenn die da vorbeigehen, dann wird das registriert und dann kriegen die danach die Befragung zur Zufriedenheit.
Also kann Beacon ist ein Bluetooth-Gerät wahrscheinlich, also ein Sender, genau, der vom Smartphone dann entsprechend erkannt wird und dann wird gesagt, ich bin da gerade vorbeigekommen und die App kann darauf reagieren.
Ganz genau, so läuft es. Ich habe noch nicht gehört, Frauke, was du eben gemeint hast, dass das technisch instabil wäre, aber du hast wahrscheinlich auch von einer anderen Technologie gesprochen.
Nee, nicht die Geoposition, aber also was wir hatten mal mit dem Kollegen von Christoph eine große Studie beim Institut für Arbeits- und Berufsforschung gemacht, wo wir denen auch so ein App oder also einem Set von 500 Leuten auch so ein App aufs Handy gespielt haben und um da wirklich Signal zu kriegen, was die Leute machen und da. Also zum Beispiel, wie sie ihre nächste Stelle suchen, ja, welche Plattformen sie dazu besucht haben oder wie viel sie sich bewegen, ja, selbst bei den Fitnessdaten haben wir festgestellt, dass natürlich das nicht eine 1-zu-1 Übertragung ist, so wie wir das kriegen würden, wenn wir die Leute danach fragen, sondern ja, ein Handy wird weitergegeben, dann spielt mal irgendwann das Kind damit rum oder ja, man wird vergessen, wenn man aus dem Haus geht. Und also das ist einfach nicht so eine präzise Messung. Ist natürlich die Befragung auch nicht immer, aber es ist nicht so ein direkter Match, dass ich sagen könnte, okay, ich kann da interaktiv reinspringen und all die Informationen nehmen, ohne irgendwelche Datenanalysen da haben drüber laufen zu lassen. Das meine ich mit den Sprechen.
Mhm. Das heißt, ich höre da aber raus, also was erstmal ja vielleicht auf den Hörer verwundern könnte, wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich alles mittrecken, zumindest mal das Gefühl, dass alles mitgetrackt wird. Und trotzdem ist es nicht so, dass wir eine völlig lückenlose Überwachung unseres Verhaltens und so weiter hätten. Ja, ihr nickt beide gerade.
Ganz genau. Das war auch, wenn ich da kurz reinspringen darf, Christoph, schon vor 5 Jahren, als ich hier bei Meta das halbe Jahr war, hatten die ja, habe ich mich auch gewundert, dass
Meta,
die eigentlich
Facebook.
Damals noch Facebook, genau, ja, hatte ich mich gewundert, dass die eigentlich der größte Survey-Betreiber sind weltweit, weil die auch sagen, das, was wir wissen müssen über unsere Kunden, das können wir aus den Verhaltensspuren auf der Plattform eigentlich nicht feststellen, sondern es ist viel effizienter, dann gezielt zu bestimmten Dingen einfach Fragen zu stellen, die sie natürlich runtergesammelt haben von der Plattform, ja, und auch mit Vorwissen gezielt, okay, das sind Leute, die hier wohnen oder die Sachen gemacht haben, aber die eigentlichen Fragen haben sie als Fragen gestellt. Ja, das andere.
Das ist spannend, ja. Also bei Meta muss man vielleicht, also Facebook muss man vielleicht noch eins dazu sagen. Apple hatte irgendwann angefangen, tatsächlich das Thema Tracking auf den Geräten massiv einzuschränken. Also jeder Benutzer wird gefragt, willst du App-Tracking ermöglichen? Ja, nein. Es gibt ganz viele Schutzmechanismen, sodass viele gesagt haben, oh, jetzt ist das Geschäftsmodell von Facebook eigentlich tot. Das ist nicht passiert, weil Facebook es geschafft hat, aus den Daten, Resten und Spuren trotzdem auf den, mit massivem Einsatz von KI und so weiter, trotzdem auf den Benutzer zurückzuführen. Aber trotzdem sagst du, reicht das nicht aus, um tatsächlich die Intention dessen, was Menschen wollen, ausreichend zu beschreiben?
Es ist halt ein Unterschied, ob du vorhersagen willst, worauf klicken die Leute in den nächsten 10 Sekunden, ja? Dafür funktionieren die On-Plattform-Daten, glaube ich, super, ja, und sind noch besser geworden, weil, ja, also wir wissen ja alle, wie stark Meta in den KI-Modellen unterwegs ist. Aber der Vorhersage des nächsten Klicks ist halt was ganz anderes, als zu wissen, was deine Kunden in der Zukunft wollen, wie sie das Internet generell nutzen, das Ganze drumherum, ja, das kriegst du mit den Datenspuren nicht mehr.
Was die Intention dahinter auch ist, das ist das, was ich meinte mit dem Was und dem Warum. Ja, also man kann das sehr gut vorhersagen, aber ich glaube, die Psychografie eines Menschen ist doch nochmal sehr viel komplexer, als nur sein Verhalten zu tracken. Das heißt, ich weiß in vielen Fällen, also ich kann das natürlich extrapolieren und kann mir das denken, je nachdem, worum es gerade geht. Ja, aber ich weiß das oft nicht, was genau, warum er das macht. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen in dem Thema drin, brauchen wir überhaupt noch Befragte? Also letztendlich eben, das ist einerseits das Verhaltenstracking und andererseits das, was bei uns in der Forschung, Frauke, da haben wir kürzlich auch drüber geredet, so rumgeistert, sind diese synthetischen Panelisten, also quasi KI-generierte Befragte. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Roboter, der eine Befragung beantwortet, sondern einfach Daten, die quasi über KI generiert werden. Das ist so das große Schreckgespenst, was, glaube ich, über uns allen schwebt so ein bisschen. Und im Moment zumindest ist so mein Fazit jetzt aus dem, was ich bisher gelesen habe und auch schon selber ausprobiert habe und mich mit vielen Leuten unterhalten habe, ist, dass das noch nicht wirklich gut funktioniert, weil letztendlich kann die KI im Moment auch nur das tun, dass sie nämlich aus bisherigem Verhalten versucht, künftiges Verhalten zu extrapolieren, und das funktioniert in Klammern glücklicherweise noch nicht so gut.
Da würde ich eine Wette eingehen. Und zwar, ich muss mal ganz, ganz weit zurückspulen, so fast 100 Jahre. Ja, Henry Ford, wenn ich meine Kunden frage, was sie wollen, ein schnelleres Pferd. Ihr kennt den Spruch. Und ich denke mal, was wahrscheinlich auch ein Problem ist bei den aktuellen Internetseiten, bei den aktuellen Apps, die sind ja so gebaut, dass sie den Kunden ganz eng führen, das, was er tun soll. Er soll die Seite nochmal laden, er soll darauf klicken und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Menschen eigentlich uns da sehr einfach leiten lassen. Und gleichzeitig die Frage, was wollen wir denn eigentlich, wenn wir ein anderes, komplett anderes Angebot hätten, darüber gar nicht ablesbar wäre. Und deswegen glaube ich auch, dass wir hier, wenn wir, also es ist erstmal nachvollziehbar, was du gerade erzählt hast, ich versuche es mal kurz nochmal zu erzählen, ChatGPT basierte auf ganz massiven Auswertungen sämtlicher Daten, die irgendwo textuell vorhanden sind, wo wir jetzt aber auch in Sättigungen kommen, weil es sind alle Foren und alle Webseiten und Wikipedia sind schon abgegrast. Also das heißt, wir geraten jetzt schon die Schleife, dass wir mit den synthetisch erzeugten Daten uns wieder trainieren. Und im Wesentlichen stecken dann natürlich viele Muster drin. Aber es sind eben alle Dinge, die in irgendeiner Weise vorhersehbar sind und die heute schon drinstecken. Und alles, was neu dazukommt, ist eben genau nicht da. Also insofern würde ich fast jede Wette eingehen, zu sagen, ja, Menschen sind nochmal viel komplizierter, sind viel dynamischer, wenn man sie denn rauslässt aus dem digitalen Korsett und mal in der freien Wildbahn befragt, den indigenen Mensch sozusagen irgendwo.
Genau, und ich meine, du hast da in dem Henry Ford-Zitat ja noch was anderes angesprochen, also dieses, was Leute eigentlich gerne machen wollen würden, ja, und auch nicht unbedingt jede, warum hast du irgendwas gemacht, Frage, können die Menschen selbst gut beantworten, das ist völlig richtig, ja, also dazu gibt es seit Dekaden auch Forschung zu, dass wir das wissen, aber Julia hat angesprochen, ihr macht ja auch Sozialforschung und in manchen Kontexten ist auch das Was selbst schwierig erfassbar mit den digitalen Verhaltensspuren, vor allem wenn sich im eigenen Leben was ändert. Ja? Also man wird krank, ja? Oder in irgendeiner Weise, ne? Verliert den Job. Große Brüche führen auch zu großen Brüchen in den digitalen Spuren, die man hinterlässt. Ja? Und plötzlich bist du über manche
Definitiv,
Linien
ja.
nicht mehr so erreichbar oder ja, gar nicht mehr, Beispiel krank. Und für solche Leute fehlen dann systematisch die Daten. Ja? Und wenn, also da ist dann oft Kontext hilfreich. Es gibt manche dieser Panel, die ja nicht nur eine Person, sondern die ganze Familie mitbefragen. Dann hast du ganz andere Möglichkeiten, solche Brüche auch zu erfassen, als du das hättest, wenn du dich nur auf die digitalen Spuren verlässt.
Definitiv, ja. Also ich habe das Ford-Zitat eigentlich auch immer auch schon öfter verwendet, genauso als Einstieg zu irgendeinem Vortrag. Da ging es aber dann weniger um KI, das ist schon länger her, sondern mehr um Innovationsforschung, weil es eben auch in der Marktforschung oft oder lange, lange oder immer noch teilweise das Thema ist, fragt die Leute retrospektiv, fragt sie zu den Sachen, die sie kennen, die sie schon gemacht haben. Aber man kann Menschen und wahrscheinlich auch KI natürlich auch benutzen, um neue Dinge zu entwickeln. Und das ist natürlich eine andere Art von Forschung, aber prinzipiell ist es sicher, sind das Ressourcen, die man nutzen sollte, um Innovationsforschung voranzutreiben. Klar, muss ich das dann anders und intelligent angehen. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem Beispiel von dir mit den Brüchen eben gekommen, Frauke. Beziehungsweise ich habe gestern Abend mit einer Freundin diskutiert, wie gut KI schon in Prognosen sein kann. Da wisst ihr bestimmt mehr als ich, weil das hat ja auch sicher auch eine Frage der Rechenleistung, eine Frage der Aktualität. Aber jetzt hatten wir eben vorgestern hatten wir den Sturz von Assad, ja, und sofort ging es los mit dem Flüchtlingsthema. Und wenn man, also bei uns auch in der Schweiz genau dasselbe Thema, wahrscheinlich wie in Deutschland. Und wenn ich jetzt am Samstagabend eine Befragung gemacht hätte, durchgeführt hätte, wie viele Leute sind denn, und gefragt hätte, seid ihr dafür, dass die syrischen Flüchtlinge zurück in ihr Land irgendwie gebracht werden oder wie auch immer, ja. Dann wären wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, 70% dagegen gewesen. Und du stellst dieselbe Frage 24 Stunden später und hast völlig andere Ergebnisse. Und da frage ich mich, kann eine KI das so vorhersehen? Also wenn solche Brüche in der Realität, du hast es jetzt anders, eben ein anderes Beispiel genannt, Frau, aber wenn solche krassen Brüche vorkommen im Kontext, habe ich dann nicht ein Problem mit KI und Vorhersagen durch KI?
Für diese Beispiele oder zumindest wenn die synthetischen Daten, die ja in den USA jetzt schon gerne verwendet werden, um Wahlprognosen zum Beispiel zu machen, die profitieren davon, wenn das System einigermaßen stabil bleibt. Wenn die Zusammenhänge sich ändern, dann ist die Vorhersage schwächer. Und im Moment, also die Architekturen der Sprachmodelle sind im Moment nicht so, dass sie bewusst das Unwahrscheinliche auch mit reinnehmen. Kann man steuern und kann man sagen, mach mehr random, aber wenn sich der Kontext
Gut,
ändert,
jetzt.
wird das nicht gehen. Und das ist genau der Grund, weshalb ich denke, braucht man sie. Christoph.
Ja, jetzt müssen wir natürlich über KI, ist ja halt erstmal ein Sammelbegriff und ein Marketingbegriff. Also, wir haben ja seit vielen Jahren Machine Learning-Algorithmen, seit vielen Jahrzehnten sogar schon. Und die sind auf ganz unterschiedliche Dinge trainiert und ausgerichtet. Also, das, was wir jetzt aktuell gerade als Generative AI sehen, das ist ja die Vorhersage des wahrscheinlichsten Pfades, das heißt, der gewinnt im typischen Fall. Und das, was du gerade angesprochen hast, Frauke, also man das Temperatur, also wie viel Stochastik lasse ich dazu, das sagt praktisch nur etwas über die Streuung aus. Da kommt dann halt eben ein oder anderer Pfad raus, aber das ist eben nicht genau die Vorhersage, die du gerade meinst. Aber Machine Learning ist natürlich viel mehr. Also es geht ja nicht nur um das Generieren von Inhalten, sondern es geht ja auch zum Beispiel um das Partitionieren von Themen, also Erkennung von Mustern, Erkennung von unterschiedlichen Zusammenhängen und so weiter. Also ich würde mich da noch nicht so aus dem Fenster lehnen zu sagen, ja, das ist generell für die KI schwierig, weil es natürlich ganz häufig darum geht, welche Wahrscheinlichkeiten haben denn Ereignisse, welche gehören zusammen und so weiter. Das mag so sein. Nur ich glaube, was überall mit reinkommt, ist, wir sind halt in einem, also generell in KI trainierst du eigentlich auf Daten mit einer bestimmten Verteilung und versuchst dann von dort aus nach vorne zu gehen. Das, was aber gerade hier passiert, ist ja, dass diese Daten einen massiven Shift haben, dass sich Meinungen auf einmal komplett ändern, dass sich Situationen ändern, die einfach so nicht da waren. Und da ist es tatsächlich so, dass generell dieses Verfahren, also anhand von Trainingsdaten zu extrapolieren, natürlich komplett an die Grenzen stößt. Also da sind wir dann, glaube ich, sehr schnell zusammen. Die Bewertung von Wahrscheinlichkeiten, dass Assad jetzt gestürzt wird und so weiter, ist vielleicht eine andere Geschichte oder eine andere Fragestellung.
Man muss einfach die Fragestellung anpassen. Also ich denke oft, und wir auch in dem Gespräch, wir verfallen alle immer wieder in das, entweder die Methode oder diese Vorhersage oder jene. Und ich glaube, der Sweet Spot ist in der Kombination. Ja? Also man hätte sich schon vorstellen können, dass du versuchst, auf der Makroebene das politische Geschehen vorherzusagen und dann sagst, okay, wenn hier ein Kipppunkt kommt, wie verändert sich dann die Meinung der Bevölkerung? Und dann hätte man das möglicherweise gut vorhersagen können. Ja? Aber wenn du nur die eine isolierte Frage stellst, dann möglicherweise nicht. Also da, für mich ist das immer, das war schon, also, als das mit den digitalen Datenspuren anfing, die ganze Serverforschung ja gedacht, jetzt können wir den Laden zumachen. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, okay, mit Big Data allein ist es nicht. Und so sehe ich das hier auch. Ich glaube, auch hier werden wir über kurz oder lang zu dem Punkt kommen, wo man sagt, man braucht einfach verschiedene Kanäle.
Okay. Also das ist ja schon mal eine spannende Erkenntnis. Also erstmal, wir ersticken gerade in Daten und trotzdem bleibt der Mensch an vielen Stellen rätselhaft oder möchte befragt werden. Da möchte ich nochmal drauf. Also in allen meinen Vorträgen, wo es um Data und AI geht und so weiter, gebe ich immer ein Freigetränk aus für die erste Frage, in der es um das Thema Datenschutz geht. Das müsste ich jetzt an mich selber nochmal geben. Ich möchte ein bisschen ausholen. Die Marktforschung ist ja so eine Art Regelkreis. Also das heißt, Firmen tun etwas, Gesellschaften tun etwas, Politik tut was. Muss eigentlich rausfinden, ist das, was wir da tun, eigentlich, wie kommt das an, was passiert da eigentlich? Wird das gebraucht? Wie ist denn eigentlich die Wirkung? Diese Regelkreise sind auch gut, einerseits um Qualität zu erzeugen, also ich tue etwas und kann steuern. Und andererseits hast du vorhin auch den Aspekt gebracht mit dem Thema Innovation. Also nur wenn wir besser verstehen, was Menschen eigentlich wollen und brauchen, können wir auch innovativ genug sein. Wie erlebt ihr dieses Spannungsfeld zwischen dem Panel, das sind ja Menschen, die ihre Daten für kleinstes Geld hergeben, ja, und der Frage, was ist das eigentlich wert, werden die Daten zu schützen oder verschwindet diese Frage dann einfach im Alltag? Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist immer wieder eine Frage, wie du sagst, Datenschutz extrem ein wichtiges Thema. Wir haben unsere Datenschutzverordnung, klar, wir orientieren uns da an der europäischen Datenschutzverordnung, die strenger ist als die schweizerische, wobei es gerade angeglichen wird. Ich denke, das ist, wenn du dich daran hältst und im Grunde genommen deine Daten anonymisiert auswertest, die auf sicheren Servern und so weiter hast, dann hast du im Grunde genommen kein Problem. Also alles, was darüber hinausgeht, ist unter dem Thema Informed Consent dann wichtig, dass du im Grunde genommen sagst, wenn du mehr von den Leuten preisgeben willst, dann musst du sie vorher fragen und das kannst du dann ja auch machen. Aber wenn die Anonymitätsstandards gewährleistet sind, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt kein größeres Problem hinsichtlich Datenschutz. Wir haben das Thema tatsächlich mehr bei der Frage jetzt, also weniger jetzt, will davon nicht ablenken, aber ich sehe da kein Issue. Wir haben das Thema mit dem Datenschutz tatsächlich jetzt mehr bei der Frage, inwieweit können wir uns sicher sein, dass wir welche, wie auch immer gearteten KI-Tools, sei das jetzt irgendwelche Übersetzungstools wie DeepL oder auch ChatGPT oder andere LLMs nutzen, inwieweit werden unsere Daten wirklich nicht für Trainings verwendet. Weil das ist in der Marktforschung natürlich fatal. Wenn wir ein NDA unterschreiben mit einem Kunden, dass dieses super neue Produkt jetzt gerade getestet wird und auf keinen Fall von irgendjemand geleakt werden darf und wir stecken das in eine KI, die das zu Trainingsdaten benutzt, das wäre natürlich, oder als Trainingsdaten benutzt, wäre natürlich nicht ganz so schön. Da ist Datenschutz bei uns tatsächlich im Moment sehr, sehr relevant. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, Christoph.
Ja, also aus zweierlei Hinsicht, genau. Also das eine ist ja immer die Wahrnehmung derjenigen, die Daten spenden, ja, oder die Daten hergeben. Und Wir haben ja so ein, zumindest in Deutschland, ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also alle nutzen gerne die tollen Services, die auf Daten, auf Kundendaten beruhen. Und gleichzeitig tut ja jeder so, als würde die nicht hergeben, gibt sie aber freiwillig an allen möglichen Stellen auch völlig unbedarft her. Ja, also insofern, aber ich nehme mal die Frage wieder, park mal die Frage mal, weil diese Frage ist eigentlich auch aus meiner Sicht ist doch sehr gut beantwortet, eben über die aktuellen Regelungen, die ja sehr strikt sind. Zum Thema KI, ja, also das, die Problematik haben wir nicht nur in Richtung der Geheimnisverrat, sondern auch zunehmend auch, wo kommen die Trainingsdaten denn überhaupt her? Weil sie, wie gesagt, schon in so einer Sättigungsphase drin sind, die Modelle nicht mehr so viel besser werden, als wir es eigentlich bräuchten oder hofften, um sie verwenden zu können.
Machen Sie einen Schnitt mit der KI. Irgendwann hat man genug von Daten, hast du vorhin gesagt. Und hast du dich dann anderen Themen gewidmet. Und ich möchte gern das in dem Podcast auch nochmal spiegeln. Wieso machst du ganz andere Unternehmen noch? Und wieso in der Schweiz? Also die Schweiz ist jetzt nicht so der Startup-Hub gefühlt, aber vielleicht ist die Wahrnehmung von außen da falsch.
Jetzt bist du wirklich, hast du wirklich einen Themensprung gemacht. Einfach deswegen, ich glaube, weil eben diese anderen Unternehmen, wo ich mich beteiligt habe, das ist, glaube ich, ganz anders als bei Christoph, der wahrscheinlich sehr genau auch aus Business-Sicht sich anschaut, wo er rein investiert, nehme ich mal an. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich Dinge, die ich irgendwie spannend und toll fand, da mit investiert habe. Das eine ist eine Kletterhalle, also eine Boulderhalle mit einem Indoor-Spielplatz. Das andere ist ein Café und dann haben wir noch ein Unternehmen, was Kochpäckchen verkauft, um frische Sachen selber zu Hause mit Rezept zu kochen. Also ganz, ganz andere Geschichten. Eine Freundin von mir, die in der Unternehmensberatung auch arbeitet und lange Marktforscherin auch war, die hat das mal PowerPoint-Allergie genannt. Die hat gesagt, ich muss in meiner Freizeit, muss ich einfach ganz was anderes machen.
Liebe Julia, ich bewerbe mich morgen bei euch. Ich habe auch eine. Es ist kurz vor Weihnachten.
Hast du auch eine?
Ich kann es nicht mehr sehen. Excel ist auch ganz schlimm übrigens, ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, die Excel-Grätze und die PowerPoint-Allergie. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm, ja. Nee, also ich glaube, wenn man einen guten Ausgleich hat dazu, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und Frauke, du fragst, warum in der Schweiz? Einfach, weil ich hier lebe und weil das tatsächlich eben eher so durch persönliche Bekanntheiten entstanden ist. So, Leute hatten tolle Ideen und wollen was machen und pitchen, also man kann das Pitchen nennen, ich würde es jetzt eher sagen, man sitzt bei einem Wein zusammen und sie erzählen davon. Und dann kann man natürlich sagen, okay, klingt toll, lass uns das zusammen machen. Mein Schicksal ist dann leider immer, dass ich mich sehr früh rausziehe, wenn ich überhaupt jemals drin war, außer finanziell, und feststelle, dass das Kernbusiness einfach doch irgendwie viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ist trotzdem super schön zu sehen, wie die anderen Sachen wachsen und gedeihen, weil es einfach sehr, gerade Menschen, also diese eine Kollegin, die das jetzt mit der Gastro macht, die war im HR-Bereich bei der SBB, also bei der Schweizer Bahn. Die hat ganz was anderes gemacht und hat deren Traum war, ein Gastro-Unternehmen aufzumachen. Und das hat sie dann gemacht. Und solche Leute sind wahnsinnig motiviert. Und das kann natürlich auch schief gehen, wenn man fachfremd ist. Aber wenn man ein schlauer Kopf ist, weiß man, was man tun muss, dass es nicht schief geht. Und sie hat jetzt eine wirklich sehr, sehr florierende Gaststätte. Das ist also Gaststätte, ja. Ein ganz tolles, niedliches, kleines Restaurant. Und das finde ich so schön zu sehen einfach. Und besagte Freundin hat jetzt auch wieder eine Idee. Die möchte eine Stiftung Schweizer Unternehmerinnen helfen, Unternehmerinnen weltweit gründen. Im Grunde genommen möchte sie so ein Coaching machen. Also sie möchte einerseits eine Stiftung, dass Schweizer UnternehmerInnen mit Gender Gap quasi Geld geben, um Frauen auf der ganzen Welt zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Und sie geht das überhaupt nicht naiv an, weil ich meine, da denkst du natürlich sofort, ja mein Gott, Korruption und andere Bedingungen, andere Kulturen, das kannst du doch, es ist doch super naiv, sowas zu wollen. Aber sie macht das sehr, sehr behutsam und macht ganz viel, um diese Dinge dann tatsächlich in den Griff zu kriegen und gründet jetzt diese Stiftung, um Frauen weltweit selbstständig werden zu lassen in Kleinstunternehmen. Was ich eine ganz tolle Idee finde und wo ich ziemlich sicher auch wieder dabei bin. Müssen wir schauen.
Sehr inspirierend. Und bei Google Analytics sind gerade alle Algorithmen in die Luft gegangen, weil wie willst du das jetzt aus deinen Datenspuren so rauslesen, was dich begeistert?
Schauen wir mal sehen, was kommt als nächstes.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Julia. Wer Marktforschung anfragen bekommt bei sich zu Hause, vielleicht nicht immer nur ablehnen, sondern das kann auch manchmal wirklich helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ganz genau, denke ich auch. Ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank und eine gute Zeit bis Weihnachten.
Super, ja.
Tschüss. In the world we explore. Digital wonders. Business science galore. Bytes and clicks and numbers. In a new age song. Every code and data. Join the journey along. Dig, dig, dig deeper. Tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. From cloud to cyber, shining the night. Look at the horizon, future where it stands. In this digital era, grasp it with both hands. Future where it stands in this digital